Einleitung, zweiter Teil. Etappen auf meinem eigenen Weg ins Leben ohne Arbeit. Meine Geschichte vom Arbeitsfetisch zur Arbeitskritik ist lang und führt durch verschiedene Etappen. Ein paar davon will ich teilen, um zu Fragen über das eigene Leben anzuregen. Gab es solche Impulse und Momente auch bei dir? Wie hast du entschieden? Welchen Weg gehst du gerade? Und wie möchtest du leben? 1990. Ich beginne ganz am Anfang, mit meiner Geburt. Am 11. Juli 1990 bin ich mit einer Herausforderung auf die Welt gekommen, einem kiloschweren Tumor am Steißbein. Der Rest von mir wog nicht viel mehr als das Doppelte. Diagnose der ÄrztInnen war klar. Dieser Junge würde niemals laufen können. Doch meine Eltern glaubten nicht an dieses Urteil. Nun bin ich zwar kein Spitzensportler geworden, aber ich kann mich heute beinahe problemlos von A nach B bewegen. Für mich war das der erste wichtige Impuls, den mir meine Eltern geschenkt haben. Wir müssen das Unmögliche probieren, um das Mögliche zu schaffen. Und auf keinen Fall vermeintlichen Autoritäten Glauben schenken, die meinen, dass etwas nicht funktionieren könne oder sowieso noch nie funktioniert habe. Der Versuch, über die vermeintlichen Grenzen des Machbaren zu gelangen, ist zwar keine Garantie für ein Gelingen, aber von vornherein aufzugeben ergibt gar keinen Sinn. Außerdem ist mir bewusst geworden, das Leben ist ein Geschenk. Es ist mir viel zu wichtig, um es mit Arbeit zu vergeuden. Diese Erfahrung des scheinbar Unmöglichen lehrt mich bis heute ein konstruktiv-kritisch-skeptisches Hinterfragen, wenn Menschen mit scheinbaren Totschlagargumenten argumentieren. Aber das macht man doch so. Oder das geht nicht anders. Oder noch schlimmer, das ist doch normal, natürlich und notwendig. Das haben wir immer schon so gemacht. Mit diesen Glaubenssätzen konstruieren wir uns selbst eine Realität. Solche Narrative setzen sich tief in unserem Bewusstsein fest. Wenn ich mein ganzes Leben lang gesagt bekomme, dass ich nicht rechnen oder malen kann, werde ich später beinahe garantiert nicht rechnen oder malen können. Es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, der ich mich unhinterfragt unterwerfe. 2002. Meine Eltern waren natürlich in Sorge um meine Zukunft. Für sie stand fest, dass ich gut in der Schule sein müsse, damit ich später studieren und am besten irgendwie verbeamtet werden kann, denn körperlich harte Arbeit kann ich nicht verrichten. Also strebte ich gemäß ihrem Wunsch nach guten Noten. Glücklicherweise fiel mir das leicht. Natürlich nur, indem ich mich gegen meine MitschülerInnen durchsetzte. Als Kind des Kapitalismus wollte ich neben der Schule auch immer ein wenig Geld dazu verdienen. Davon kann man schließlich nie genug haben. Ein Erlebnis von 2002 zeigt mir im Nachhinein gut, was so ein Streben nach Geld mit Menschen machen kann. Ich gewann damals in der Computer AG den ersten Preis für die Gestaltung unserer Schulhomepage. Die Gruppe, die vor uns bei der Preisverleihung auf der Bühne stand, bekam ein Handy geschenkt. Ich freute mich schon riesig, nun endlich auch ein Handy in den Händen halten zu dürfen. Doch als wir an die Reihe kamen, gab es stattdessen ein Programm zur Erstellung von Websites, Microsoft Frontpage 2002. Das hatte ich bereits zu Hause. Enttäuscht fragte ich mich auf dem Heimweg, was ich nun mit diesem Geschenk machen könnte. Zu Hause angekommen, recherchierte ich und fand heraus, dass das Programm für etwa 100 Euro auf eBay gehandelt wurde. Was für eine Freude! Da ich noch nicht alt genug war, um dort zu verkaufen, organisierte ich mir einen Zwischenhändler, dem ich 5% Provision versprach. Nach einer Woche hatte ich 95 Euro auf meinem Konto. Aber dabei beließ ich es nicht. Mir kam der Gedanke, dass die anderen Mitglieder der Computer AG vermutlich gerade dasselbe Programm in irgendwelchen Regalen verstauben ließen. Also nahm ich 50 Euro, besuchte damit meine 5 Freunde aus der AG und machte ihnen ein Angebot, das sie nicht ausschlagen konnten. Ich bot ihnen 10 Euro für ihr Programm, mit der inneren Legitimation, dass es doch eine Heldentat sei, wenn sie wenigstens noch die paar Euro hätten, anstatt gar nichts. Nach einer weiteren Woche hatte ich insgesamt einen Gewinn von 520 Euro eingefahren. Es ist unglaublich, wozu ich mich habe verleiten lassen. Dem Bescheißen meiner FreundInnen für Geld, das ich nicht mal dringend brauchte. Ein Handy habe ich mir dafür übrigens nicht gekauft. Schließlich gibt Mensch sein Geld nicht aus, sondern spart es brav. Wofür? Das war mir auch nicht so richtig klar. Vermutlich, um das ultimative Ziel zu erreichen. reich zu werden. 2006. Zum ersten Mal hinterfragte ich diese Absurditäten während einer Praktikumsbewerbung im Bereich Maschinenbau bei einem großen Konzern. Dort gab es für alle Bewerbungen ein Assessment Center, wo uns BewerberInnen gleich zu Beginn erzählt wurde, dass wir zu viele seien und es nicht genug Plätze gäbe. Sofort waren wir auf Konkurrenz gedrillt, was zu unschönen Situationen führte. Obwohl ich die Bewerbung gewann, fühlte ich mich am Ende unwohl. Das war eine für mich zutiefst wichtige Erfahrung. Auch das Praktikum war nicht gerade erfüllend und mir wurde schnell klar, dass so ein Leben für mich nicht in Frage kam. Inmitten von Männern, die rau und laut redend ihre Wertigkeit verteidigen mussten, Männer, die in ihrem 8-Stunden-Arbeitstag nur das Nötigste erledigten und den Rest der Zeit mit belanglosem Smalltalk und vielen anderen Zeitvertreibungsstrategien verbrachten. Damals fragte ich mich das erste Mal, warum machen Menschen das? Warum sind sie nicht einfach so lange tätig, wie es sinnvoll ist, und verbringen dann den Rest der Zeit wenigstens wirklich frei und selbstbestimmt? 2007. Dies war das Jahr, in dem ich das mich angrinsende Stück Mortadella-Bärchenwurst nicht mehr einfach ignorieren konnte. Nachdem ich 17 Jahre lang morgens, mittags und abends Fleisch gegessen hatte, wurde mir plötzlich klar, dass dieses leblose Stück Wurst mal ein lebendiges Tier gewesen war. Und ich entschied, dass ich diesen Fleischkonsum nicht weiter unterstützen wollte. Es hatte auch schon als Kind nicht meiner Moral entsprochen, doch mir war es lang gelungen, diesen Zusammenhang total auszublenden. Schließlich war Fleischessen doch normal, natürlich und notwendig. Mir war immer gesagt worden, so würde ich groß und stark werden. Dieser erste Gegenimpuls machte mir klar, dass letztlich alles hinterfragt werden muss. Denn wenn mir etwas so Offensichtliches wie unser fehlgeleiteter Fleischkonsum tagtäglich auf dem Teller präsentiert wird und ich es trotzdem nicht erkennen kann, dann gibt es über den Tellerrand hinaus sicherlich viele andere versteckte Grausamkeiten, die ich einfach so reproduziere, ohne es zu merken. Ich begann damals beispielsweise Schule noch kritischer zu betrachten, absolvierte allerdings noch auf Anrat meiner Eltern das Abitur. Denn mit diesem in der Hand wäre ich schließlich frei zu tun, was ich wolle. Später zeigte sich, dass diese Logik sich beim Studium, der Ausbildung und vielem anderen einfach wiederholt. Eine vermeintlich unaufhaltsame Spirale. 2013. Im selbstverständlichen und fast schon vorauseilenden Gehorsam studierte ich nach dem Abitur ein paar Semester. Auch das Studium erfüllte mich aber keineswegs. Eigentlich sollte ich nur möglichst viel Stoff in mich hineinfressen, der für meinen Alltag keinerlei Relevanz hatte. Das empfand ich als sinnlose Zeitverschwendung. Als die Bauchschmerzen immer größer wurden, gab es kaum noch ein Zurück. Nur noch den Bachelor, danach bist du ja frei. Ein Aha-Moment kam dann allerdings auf einem von mir gestalteten Projekttag. An dessen Ende wurde ich gefragt, warum ich denn so etwas nicht öfter mache. Meine Antwort war ganz einfach, weil ich ja noch studiere. Zunächst schien mir und den anderen diese Antwort völlig schlüssig. Auf dem Rückweg allerdings dachte ich genauer darüber nach und fragte mich, warum studierst du eigentlich? Studierte ich wirklich nur, um ein Stück Papier zu erhalten, das es mir erlaubte, etwas zu tun, was ich eigentlich längst schon tat? Das befriedigte mich nicht länger. Der Widerspruch war zu groß geworden. Ich beschloss damals, einen durchaus radikalen Schnitt zu setzen und entschied, innerhalb einer Woche all mein Geld und Eigentum zu verschenken, mich von meinen Eltern, MitbewohnerInnen sowie einer Professorin zu verabschieden und loszureisen. Die 5% Studiumsinhalt, die ich wirklich für meine Praxis brauchte, wollte ich mir in einem Prozess des Freilernens organisieren, indem ich Seminare zu genau den Themen besuchte, die mich bewegten und die für mich sinnvoll waren. Es war eine Reise im Vertrauen, dass alles da sein werde, was ich zum Überleben brauche und dass ich mein Talent einfach in die Gesellschaft einbringen konnte. Auf diesem Weg traf ich Pia Damm. Mit ihr gemeinsam konnte ich konsequent 2,5 Jahre lang geldfrei leben sowie verschiedene Projekte und Aktionen verwirklichen. Letztlich wurde so das Netzwerk Living Utopia initiiert. Anfangs völlig geldfrei, inzwischen tauschlogikfrei. Dafür haben wir beide erfolgreich unser Studium abgebrochen und immer wieder zu spüren bekommen, wie sehr der Ausstieg aus der gesellschaftlichen Logik andere Menschen verunsichert. Eine Geschichte von Pia zeigt das ganz deutlich. Ihre Mutter ist Schneiderin in einer kleinen Stadt und hat demnach viel mit unterschiedlichen Menschen zu tun. Und wie es sich für eine gute Kundin gehört, fragten viele der Menschen, was denn das Töchterchen so mache. Als Pia noch studierte, war die Antwort einfach. Pia studiert Ethnologie. Darauf folgte sofort ein anerkennendes »Ach, wie schön«. Und die höfliche Neugierde war gestillt. Das Paradoxe daran ist, dass die meisten Menschen gar keine Ahnung davon haben, was Ethnologie genau ist. Das war auch egal. Es hätte genauso gut Waffenkunde sein können. Der Inhalt spielte keine Rolle. Es ging um die akzeptierte Daseinsberechtigung durch diese anerkannte Zeitverschwendung namens Studium. Damit hatte es sich. Das erlebe auch ich immer und immer wieder. Nach dem Abbruch des Studiums war die einfache Antwort nicht mehr möglich. Für Pias Mutter wurde die Frage unangenehm, weil es keine standardisierte Antwortmöglichkeit mehr gab, die sofort zur Befriedigung des mehr oder weniger ehrlichen Interesses taugte. Dieses gesellschaftliche Phänomen ist ein harter Brocken, welchen wir überwinden müssen, damit wir mehr kreative Freiräume bekommen, um wirklich zu erkunden, was wir zur Gesellschaft beitragen möchten. 2014. Wir leben ständig in einem uns zerreißenden Rollenkonflikt. Diese Erkenntnis verdanke ich pointiert einem Streitgespräch an der Universität in Lüneburg während der Leuphana-Konferenz, die für und von den ErstsemesterstudentInnen jährlich gestaltet wird. Nach meinem Vortrag auf dieser Konferenz im Frühjahr 2014 fand ich im Programm den Punkt TTIP-Befürworter gegen TTIP-Gegner. Es ging also um das transatlantische Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA. Das versprach unterhaltsam zu werden. Ein authentisches Theaterstück. Also ging ich hin. Wie erwartet waren die Rollen klassisch verteilt. Der TTIP-Befürworter war ein Ökonom, der TTIP-Gegner ein Ökoaktivist. Gegen Ende der Diskussion wurde es für den TTIP-Befürworter eng und er sagte so etwas wie: Als Vater finde ich dieses TTIP auch nicht gerade sinnvoll, aber als Ökonom gibt es Zahlen und Argumentationsketten, die dafür sprechen. Ich stellte mir damals, quasi stellvertretend für den Mann auf der Bühne, die Frage: Bin ich erst Mensch und dann Ökonomin oder erst Ökonomin und dann Mensch? Diese Frage sollten sich nicht nur bestimmte Berufsgruppen stellen, sondern wir alle. Sollten und können wir Berufliches und Privates wirklich trennen? Ganz einfach gesprochen, fehlten mir, genauso wie der Betriebswirtin und Publizistin Elisabeth Voss und vermutlich vielen anderen Menschen, die grundlegende Zustimmung zur hierarchisierenden Arbeitswelt und die Bereitschaft, in vorgegebene Rollen zu schlüpfen. Heute. Nach all diesen Etappen, die noch um unzählige weitere Impulse ergänzt werden könnten, bin ich dankbar und glücklich, ohne Arbeit leben zu dürfen. Mit einer inneren Klarheit. Ich möchte das gute Leben nicht nur für mich, sondern für alle, für immer. Damit geht konsequenterweise Verweigerung meiner Karriere einher, denn ich möchte mich nicht gegen andere durchsetzen im strukturell bedingten Hass gegeneinander. Ich möchte als Teil der Generation Y radikal hinterfragen, warum wir so leben und wie wir das ändern können. Ich verstehe mich als Teil einer Post-Work-Bewegung, die noch tief schlummert, aber die wir gemeinsam erwecken können. Mit dem Netzwerk Living Utopia versuchen wir, Verantwortung zu übernehmen, indem wir Räume anderer Selbstverständlichkeit gestalten, wo Menschen sich frei von Leistungsdruck, Selbstoptimierungswahn und Verwertungslogik begegnen. Wir sagen dabei Nein zur Arbeit, aber Ja zum Tätigsein. Nun geht's aber los. Nach einem Blick auf meine persönliche Reise machen wir uns auf den Weg in einige kritische Überlegungen. Denn unsere Arbeit ist mit viel mehr gesellschaftlichen und ökologischen Aspekten verbunden, als es vielleicht auf den ersten Blick scheint. Kein Mensch arbeitet je einfach nur. Die Arbeit schafft gleichzeitig ein soziales Statement, hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen, beeinflusst unser ganz persönliches Glücksgefühl und vieles mehr. Diese vielen Einzelaspekte sind so in unserem Verständnis von Arbeit verankert, dass wir sie gar nicht mehr aktiv wahrnehmen. Sollten wir aber. Werfen wir doch einmal gemeinsam einen Blick auf die vielen Bereiche des Lebens, die von unserer Arbeit beeinflusst werden, um dann darüber nachzudenken, ob wir diese ganzen Implikationen, die diese Verbindungen mit sich bringen, überhaupt wollen oder brauchen. Dabei sind die folgenden Abschnitte fragmenthaft, impulshaft und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Mögen sie irritieren und inspirieren. Zum Nachdenken. Wenn du bei Google nach Arbeit ist suchst, findest du: Arbeit ist das halbe Leben. Arbeit ist doof. Arbeit ist Kraft mal Weg. Arbeit ist schön. Arbeit ist. Arbeit ist nicht unser Leben. Arbeit ist out. Arbeit ist Leistung mal Zeit. Arbeit ist nicht alles im Leben. Was ist Arbeit für dich?